With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Indulge in holiday cravings with the nutrition you need from Kachava's All-in-One Whole Body Shake. It's 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. Try their newest flavors, like the limited edition Chocolate Mint. With Kachava, you're getting the highest quality ingredients. No fillers, no nonsense. Holiday nutrition has never been this easy or delicious. Go to Kachava, K-A-C-H-A-V-A.com and use code NEWS for 15% off.
Ich glaube nicht, dass eine Jahresendrallye kommt. Viele andere Firmen, die heute gefeiert werden, wird es dann vielleicht gar nicht mehr brauchen. Wir haben circa 10% Outperformance erwirtschaftet zum Markt. Das Risiko, was meiner Meinung nach unterschätzt wird, ist...
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und es ist endlich wieder Zeit. Back mit Beck, da ist er wieder. Portfolio-Experte und Mathematiker Dr. Andreas Beck. Herzlich willkommen zurück.
Grüß Gott, Mario.
Andreas, servus, grüß dich. Schön, dass du wieder da bist. Und ein Highlight haben wir geplant. Eine Weihnachtsüberraschung, kann man fast schon sagen. Und zwar, Andreas hat sich wieder bereit erklärt, mit uns ein Live-Webinar zu machen. Das Feedback zuletzt war ja beim letzten Mal phänomenal. Danke, dass du wieder dabei bist. Und ihr könnt gratis dabei sein am 8. Dezember um 18 Uhr. Andreas, herzlichen Dank, dass du wieder an Bord bist. Freue ich mich schon sehr.
Ja, gerne.
Sehr schön. Und den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Andreas, heute wird es eine ganz spannende Sache, denn heute müssen wir über ein Thema oder wollen wir über ein Thema sprechen, für das du eigentlich gar nicht stehst, und zwar, wie man den Markt vielleicht doch schlagen kann. Das wird heute sehr spannend. Also es lohnt sich, dran zu bleiben. Steigen wir mit dem Aktuellen ein. Nach den Nvidia-Zahlen war das jetzt zuletzt, haben sich ja viele Sorgen gemacht, dass die KI-Blase platzen könnte. War das jetzt eine ganz normale Korrektur, was wir da erlebt haben?
Das war auf jeden Fall eine ganz normale Korrektur, weil niemand gezwungen war zu verkaufen. Also eine wirkliche Krise entsteht erst, wenn so Risikobudgets gerissen werden und dann Zwangsverkäufe stattfinden. Das sieht man an den Marktdynamiken. Mhm. Alles andere ist so ein Hin- und Herhüpfen. Jetzt ging es halt mal ein bisschen seitwärts oder auch mal bergab. Und klar, der Markt hat schon Angst gehabt vor den Zahlen jetzt, die Nvidia publiziert, und dass die jetzt so gute Zahlen haben, das hat den Markt jetzt nochmal getragen. Aber da kommen wir heute noch in der Sendung drauf, wie man die interpretieren sollte.
Sehr gut, da bin ich gespannt. Jetzt ist die Frage, ja, normale Korrektur, ja. Jetzt waren die Nvidia-Zahlen gut. Man hat natürlich auch gesehen, der Markt atmet erstmal auf. Davor war ja wirklich sehr viel Nervosität und ja, Angst, muss man eigentlich schon sagen, teilweise drin. Welche Risiken werden denn aus deiner Sicht gerade unterschätzt? Denn jetzt ist ja die Frage, ist jetzt wirklich wieder heile Welt? Geht es jetzt einfach wieder schön nach oben oder bleibt es weiterhin gedämpft? Vielleicht kann er trotzdem nach unten gehen. Also wie ist da deine Einschätzung gerade?
Das Risiko, was meiner Meinung nach unterschätzt wird, ist, dass es überhaupt noch nicht gesetzt ist, dass es ertragsstarke Geschäftsmodelle für die KI-Modelle gibt. Mhm. Selbstverständlich werden die eine Rolle spielen im Leben als Assistent etc. Aber die unglaublichen Investitionen, die jetzt viele Firmen gleichzeitig machen in das genau das gleiche Thema, letztendlich auch mit den gleichen technischen Modellen im Hintergrund, mit der gleichen Chip-Technologie und so weiter, auch dann mit gleichen Datenräumen, das ist jetzt schon eine Wette, die da eingegangen wird, die kann schon auch sehr schief gehen oder anders formuliert. Es kann schon sein, dass viele dieser Digitalunternehmen diese Wette eingehen, nicht als Wachstumsstory, sondern als Überlebenskampf.
Also da, ja, das ist ja auch die Frage, die heiß diskutiert wird. Jetzt ist die Frage, ist es jetzt vielleicht noch zu früh? Es ist natürlich immer sehr schwer zu sagen, ja, eine Blase ist es wahrscheinlich, aber jetzt wissen wir aus der Vergangenheit, Blasen können so klein sein, die können immer größer werden. kann man ansatzweise sagen, wann so eine Blase platzt? Also klar, wenn sie dann vielleicht am Platzen ist oder wenn es beginnt, du hast ja gerade gesagt, das war eine normale Korrektur. Wie geht man denn mit sowas um? Weil viele versuchen das ja dann doch immer zu timen.
Es bleibt einem nichts als eine breite Streuung und wenn die Dinge so heiß laufen, ist es auch ein gutes Gefühl, eine Investitionsreserve zu haben. Mhm. Also oft ist es eine ganz tolle Empfehlung, einfach wer investiert ist, der hat ja dann auch die Gewinne mitgenommen. Also Blasen sind ja nur ein Problem, wenn ich nicht von Anfang an dabei bin. Mhm. Ja. Also wer investiert ist, der kann da relativ gelassen sein, der hat ja hohe Gewinne. Wer jetzt neu in den Markt gehen möchte, dann vielleicht eben nicht ganz die Aktienquote fahren, die man vorhat, sondern erstmal nur einen Teil und nochmal abwarten. Aber es ist immer sozusagen das gleiche Spiel. Zu Höchstkurse haben keine wirkliche Information. Das ist dann sehr stark Stimmung getrieben, dass zwischendrin die Leute immer wieder nervös werden und sagen, oh, es ist schon so gut gelaufen. Aber tatsächlich ist es ja so, die Unternehmensgewinne sind ziemlich stark.
Die wachsen auch noch weiter nach oben.
Wir haben Innovationszyklen, die bemerkenswert sind, die auch Effizienzsteigerungen bei den Firmen ermöglichen. Das sieht man heute schon. Also die Wirtschaft funktioniert. Die Wirtschaft ist relativ robust und jetzt gut, jetzt haben wir mit KI offensichtlich so einen Innovationsschritt. Da ist es wieder ganz typisch, dass die kurzfristigen Effekte überschätzt und die langfristigen unterschätzt werden. Das war meistens so bei so technologischen Sprüngen, sodass man auch sagen kann, ja gut, sicher gibt es mal Korrekturen, aber man weiß halt nicht wann. Und die ganzen Argumente, dass die Aktien in den USA, die Tech-Werte überbewertet sind, die haben vor 2 Jahren auch schon gegolten. Und wer dann aber ausgestiegen ist, der hat halt ziemlich viel verpasst. Insofern gelassen bleiben, breit gestreut, investiert bleiben. Und über die Zeit glättet sich das sowieso. Wenn man jetzt neu einsteigt in den Markt, vielleicht nicht alles auf einmal gleich reingehen, ja.
Du hast gerade gesagt, die Wirtschaft ist robust. Ich denke mal, du beziehst dich auf die Weltwirtschaft, beziehungsweise wahrscheinlich eher auf die USA. Jetzt über die deutsche Wirtschaft, da sprechen wir heute nicht ausführlich. Das würde uns nur die Stimmung verhageln. Aber wir schauen auch gleich noch auf den deutschen Mittelstand. Das ist ganz spannend, was du mitgebracht hast. Wie schätzt du denn jetzt die Lage generell ein? Also es machen sich ja viele Sorgen, gerade wegen KI. Jetzt sehen wir, da werden natürlich in den USA auch viele Leute leider entlassen, was natürlich für die Unternehmen gut ist, wenn Amazon dann natürlich Roboter einsetzt, da gehen dann auch im Zweifel die Margen hoch. Das hat natürlich alles immer seine Vor- und Nachteile. Wie schätzt du denn jetzt dieses Gesamtkonstrukt ein? Inflation, Arbeitsmarkt, Zinsentscheidung haben wir am 10. Dezember noch. Macht dich das nervös oder bist du da ganz entspannt? Das große ganze Bild sozusagen.
Die Inflationsangst ist doch relativ weg. Mhm. Die Angst vor steigenden Zinsen ist weg. Wir haben jetzt eine sehr steile Zinskurve, was erstmal sehr positiv ist für den Investmentmarkt. Kurzfristig können oder werden auch wahrscheinlich in den USA die Zinsen weiter fallen. Gut, wir haben jetzt einen unglaublich boomenden Arbeitsmarkt hinter uns, viele Jahre lang in den USA. Der scheint auch zu Ende zu gehen. Es gibt einige Indikatoren, die stehen auf Orange, nicht auf Grün. Aber das ist ja immer so. Es gibt immer Dinge, die so im Unklaren sind und es gibt immer positive und negative Meldungen. Also es ist alles gar nicht so wahnsinnig anders als in der Vergangenheit, außer dass wir ganz offensichtlich wieder vor einem Innovationsschritt stehen. So wie die Digitalisierung einer war, ist KI jetzt auch einer. Und wie so häufig ist es dann eine Phase der großen Unsicherheit. In Wirklichkeit kann niemand wissen, wer in 5 Jahren dann das Geschäftsmodell hat, was sich dann durchsetzt und der wirklich davon profitiert. Viele andere Firmen, die heute gefeiert werden, wird es dann vielleicht gar nicht mehr brauchen. Und auch da, wenn man breit gestreut investiert ist, dann kann einem das relativ egal sein. Wenn man jetzt so ganz spezifisch einzelne Titel auswählt, dann ist es natürlich ein heißer Ritt, weil das muss man mir einfach glauben. Die Zukunft ist ergebnisoffen. Rückblickend kann man sich immer alles erklären, aber es ist vollkommen unklar, wer wirklich in 5 Jahren ein Large Language Model anbietet, welches sich am Markt durchsetzt und Gewinne erwirtschaftet.
Da gehen wir gleich rein, weil das ist sehr spannend, wenn man sich das Thema Innovation vor allem anschaut, Innovation, Patente, wo das alles herkommt, ob man das auch messen kann, was man daraus ableiten und lernen kann. Eine Frage noch, die dir wahrscheinlich nicht gefällt, ich stelle sie dir trotzdem. Kommt noch die Jahresendrallye? Was sagt dein Bauchgefühl? Und wenn du hast gerade gesagt, wenn du dir alles so anschaust, es ist sehr viel Skepsis im Markt eigentlich, was dafür sprechen würde, weil irgendwie man hat das Gefühl, es glaubt eigentlich keiner mehr so richtig dran. Was sagt dein Bauchgefühl, was sagen die Zahlen, die du im Blick hast?
Ich glaube nicht, dass eine Jahresendrallye kommt, aber das ist jetzt wirklich nur eine ganz persönliche Meinung. Bitte überhaupt keinen Wert darauf legen. Ja. Ich glaube nicht, dass sie kommt, weil das zum Beispiel diese Korrektur war jetzt nicht eine Korrektur, wo jetzt speziell Risikoassets betroffen hat. Parallel dazu sind auch ist die Zinskurve nochmal gestiegen. Also Bundesanleihen zum Beispiel sind nochmal teurer geworden beim 10-jährigen Bereich. Also eigentlich haben fast alle Assetklassen so ein bisschen gelitten, einige ein bisschen stärker. Der Bitcoin hat da zum Beispiel, den ich ja nicht als Assetklasse bezeichne, der hat sehr stark gelitten.
Deine Garagen nicht.
Meine Garagen haben nicht gelitten. Aber insofern, es ist im Moment schon so, dass man das Gefühl hat, die, die investieren wollen dieses Jahr, die sind investiert und jetzt muss man nicht mehr, also es scheint wenig Investitionsdruck zu sein. Ja. Aber das, wie gesagt, das ist jetzt nur eine ganz persönliche Meinung, die kann richtig oder falsch sein.
Eine wichtige Sache noch, die mir gerade spontan dazu einfällt, was du gerade beschrieben hast. Wir haben ja zuletzt gesehen, dass eigentlich alles steigt oder alles fällt sehr gerne. Gut, bei Aktien und Bitcoin kann man sich das ja noch erklären, aber auch sehr gerne bei Gold und Silber dann. Entweder steigt alles oder es fällt alles. Ist das Zufall oder steckt da irgendwas dahinter? Weil normalerweise ist ja oft das Argument, die Aktien fallen und dann steigt Gold. Nach dem Motto, jetzt flüchten die Anleger in Gold und da kommt was Größeres, eine Finanzkrise oder eine Blase platzt. Ist das irgendwas, woraus du was ableiten, lesen kannst oder ist es einfach nur Zufall?
Naja, Zufall ist es nicht, weil ich brauche eine gemeinsame Quelle und die Quelle heißt Liquidität. Mhm. Also dass so Assetpreise über verschiedene Anlageklassen hinweg steigen. Das ist so typisch für Phasen, wo die Staatsverschuldung sich deutlich ausweitet. Das Geld muss ja irgendwo hin. Mhm. Und es kommt auch irgendwo hin. Und dann ist es halt so, dass alle Anlageklassen teurer werden können. Insofern würde ich sagen, das ist jetzt gar nicht so untypisch für eine Phase einer deutlichen Ausweitung der Staatsverschuldung.
Gibt es noch ein Risiko, wo du sagst, das ist überschätzt? Weil, wie gesagt, die Stimmung ist nicht so gut. Gibt es vielleicht was, wo du sagst, ne, das beruhigt mich, weil das ist eigentlich gar nicht so schlimm, wie es vielleicht teilweise gemacht wird?
Also das Zinsänderungsrisiko wird meiner Meinung nach eindeutig überschätzt im Moment. Mhm. Die Zinskurve ist zu steil. Mhm. Und ich glaube, dass es sie deswegen überschätzt wird, weil ganz offensichtlich die Staaten mit ihren Ausgabenvorhaben an der Grenze des Möglichen sind, was die jetzige Zinsbelastung angeht bei langlaufenden Anleihen und deswegen ein weiteres Ansteigen aufgrund der Handlungsmöglichkeiten der Zentralbanken schwer vorstellbar ist. Selbst wenn die Inflation einen Tick weit wieder über 2,2, 2,3 gehen sollte. Also das Zinsänderungsrisiko, da sind die Leute sehr gebrannt, weil wir halt diese wahnsinnigen Verluste hatten bei langlaufenden Anleihen, als die Nullzinsphase zu Ende ging, 2022. Und das ist dann auch oft so am Markt, dass irgendein Risiko, was zugeschlagen hat, dann sehr lange nachbrennt in den Köpfen der Risikomodelle, obwohl wir im Moment eine ganz andere Situation haben. Und da würde ich sagen, das Zinsänderungsrisiko wird im Moment überschätzt.
Wird Trump noch überschätzt? Also die Zölle sind ja irgendwie eigentlich nicht mehr so richtig Thema. Und 2026 stehen ja die Midterm-Wahlen an. Ich weiß noch, als du wirklich im Sturm gesagt hast, im April müsste es gewesen sein, hast du auch gesagt, dass die Sachen, die Trump jetzt vorschlägt oder die diskutiert werden, die sind gar nicht umsetzbar und es wird dann auch Druck kommen. Man will ja auch Wahlen gewinnen. Das hast du nicht jetzt vor zwei Wochen gesagt, sondern damals, als viele wirklich Angst hatten. Ist Trump als Risiko noch überschätzt oder wird das vielleicht ein ganz entspanntes 2026 hinsichtlich Zölle also, von den Midterm-Wahlen und Co.?
Nee, bei Trump wage ich jetzt überhaupt keine Aussage. Fakt ist, dass sich der ganze Markt schon relativ gut darauf eingestellt hat. Es gibt auch überhaupt keine Volatilität mehr, zum Beispiel beim Dollar zum Euro. Auch da hat sich das jetzt auf ein neues Niveau eingependelt. Also am Ende entscheidet die Privatwirtschaft und die Privatwirtschaft in den USA ist nach wie vor extrem stark, innovationsgetrieben. Und solange das funktioniert, werden politische Entscheidungen einfach ausgehalten.
Innovationsgetrieben ist ein sehr schönes Stichwort, Andreas. Wie gehen wir denn jetzt mit solchen Umbrüchen um? Du hast es vorher beschrieben, KI ist jetzt gerade das Ding, das wird uns weiter beschäftigen, das bietet Riesenchancen, das wird auch Riesenenttäuschungspotenzial natürlich haben. Da werden auch viele Unternehmen oder Hoffnungen dann hops gehen oder natürlich enttäuscht werden. Wie geht man jetzt rational damit um? Wie kann man Innovation rational messen sozusagen? Jetzt wissen wir natürlich, dass Nvidia tolle Chips macht, aber trotzdem die einen sagen, Mensch, das Unternehmen verzehnfacht sich nochmal, die anderen sagen, das ist alles maßlos überschätzt. Kann man das irgendwie greifen? Kann man das messbar machen, Innovation?
Ja, also danke für diese Brücke. Ich habe mich gefreut, dass du mich heute eingeladen hast zum Gespräch, weil zufällig heute ein Projekt von uns einjähriges Geburtstag feiert. Und das passt sehr gut in dieses Thema Innovation NVIDIA. Und da kann man vielleicht auch das eine davon ableiten. Also das Credo ist ja sozusagen, der Markt ist rational, heißt nicht, dass der Markt wüsste, welche Preise korrekt sind für die Firmen, sondern das heißt nur, dass das jetzige Wissen eingepreist ist. Mhm. Also dass der Kurs einer Aktie zustande kommt durch Käufer und Verkäufer und beide haben ähnliches Wissen, schätzen es unterschiedlich ein und so gibt es Verkäufer und Käufer und dann findet sich ein Marktpreis. Und wenn ich jetzt hergehe und sage, ich möchte eine Outperformance erzielen, dann unterstelle ich, dass der jetzige Marktpreis falsch ist, bezogen auf den tatsächlichen Wert der zukünftigen Gewinne des Unternehmens. Und dann ist unser Credo immer, dann musst du eine Information haben, die noch nicht über den Bloomberg-Ticker ging. Du musst etwas wissen, was nicht im Markt breit bekannt ist.
Wissensvorsprung dann.
Du brauchst einen Wissensvorsprung und nur wenn du mir den nennen kannst, dann glaube ich, dass du eine Chance hast auf eine Outperformance. Natürlich auch nur eine Chance, weil die Zukunft kann so oder so passieren, aber man muss zumindest um eine Chance haben, ein Wissen haben, was jetzt nicht standardmäßig eingepreist ist. Und man nennt das gerne in der Asset-Management-Industrie alternative Daten. Also alle sind verrückt nach alternativen Daten und haben da ewig gesucht. Und wir sind im Kontext eines spezifischen Projekts.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim, that become part of your life season after season. This isn't fast fashion. It's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Ich bin auf so alternative Daten gestoßen und haben das übersetzt in einen Index und da gibt es einen ETF da drauf.
Der ist jetzt
und
ein Jahr alt.
Der ist jetzt ein Jahr alt geworden.
Also du hast dich auf die Jagd gemacht, den Markt zu schlagen, um es mal sozusagen, oder um Outperformance zu finden.
Naja, das Motiv war ein etwas anderes. Ich habe ein paar Folien mitgebracht, die das vielleicht ein bisschen erläutern. Also wer meine Interviews kennt und oder Publikationen von uns kennt, der weiß, dass wir sehr früh konfrontiert wurden mit diesem Thema nachhaltiges Investieren, weil halt Institutionelle mehr oder weniger gezwungen waren, in diese Richtung zu gehen. Also stark regulierte Investoren hatten fast keinen Weg drumherum. Es ist richtig in den Markt gedrückt worden. Also gab es die Notwendigkeit zu entscheiden, welche Unternehmen sind denn nachhaltig. Und dann gab es die Ratingagenturen, allen voran MSCI, die hier den Markt besetzt haben, ESG-Ratings. Und wir haben uns halt sehr früh dann schon damit auseinandersetzen müssen, wie sind diese Ratings, was sagen die wirklich aus, kann man die empfehlen. Wir haben Studien gemacht für Banken, die uns gefragt haben, welches Rating sollen wir verwenden. Und das Ergebnis unserer Studien war keines.
Das hast du ja auch schon vor vielen Jahren gesagt, das ESG, haben wir auch einige Gespräche geführt, dass ESG nicht wirklich funktionieren kann, oder? Oder also, halt einige Tücken hat, um es mal diplomatisch zu sagen.
Nee, da haben wir schon vor 5-6 Jahren haben wir dazu ausführlich gesprochen, dass diese ESG-Ratings nicht funktionieren, aus unserer Sicht. Also ich möchte jetzt nicht juristisch angreifbar werden, aber man kann sehr gut zeigen, dass sie methodisch gravierende Schwächen haben, die dazu führen, dass eigentlich weder die Umwelt noch die Gesellschaft noch der Investor was davon hat. Na gut, aber kritisieren ist immer einfach und jetzt musste man, es war natürlich der Wunsch nach, ein funktionierendes Nachhaltigkeitsbewertungsverfahren zu entwickeln. Und dann haben wir uns in dem Projekt angeschaut, was war eigentlich die Zielstellung von diesem nachhaltigen Investieren und die Zielstellung ist Gott sei Dank sehr klar formuliert. Die Zielstellung lautet, die Wirtschaft muss umgebaut werden, um bestimmte ökologische Probleme zu lösen, die zu lösen sind. Zum Beispiel Recycling, Umweltverschmutzung. Recycling ist ja im Moment wieder ein ganz starkes Thema. Wir werden erpresst mit seltenen Erden. Okay, dann bleibt uns nur Recycling. Also bei ganz vielen Dingen sieht man, dass diese Nachhaltigkeits- Themen, die auf dem Tisch liegen, weit über Klimaschutz hinaus, Verschmutzung der Weltmeere und so weiter, dass das alles Themen sind, die müssen einfach angegangen werden. Und das ist ein Transformationsprozess, das heißt, es ist ein Innovationsprozess. Es gab noch nie eine erfolgreiche wirtschaftliche Transformation ohne Innovation. Und so kam die Idee auf, dass wir die weltweiten Datenbanken abanalysieren, bezogen auf die Frage, welche Unternehmen sind bezogen auf diese Ziele am besten positioniert. Also welche Unternehmen haben die beste Forschungs- und Entwicklungsabteilung? Und zwar nicht anhand von Marketingunterlagen, sondern einfach anhand von den Erfindungen, die sie beim Patentamt in den letzten 3 oder 5 Jahren eingereicht haben.
Also wer wirklich Lösungen hat, um dann auch nachhaltig zu sein in der Praxis.
Genau, und da haben wir einen Partner gefunden, Quant IP, sitzen auch hier in München. Wir werden nachher noch mit Lukas von Reuss sprechen dazu, was dann wirklich in diesen Daten steckt, weil das ist eigentlich ist es schon extrem spannend. Es muss ja heute jedem klar sein, dass die Wirtschaft so dynamisch ist wie vielleicht noch nie zuvor und dass insofern ein Weltmarktführer heute nicht ein Weltmarktführer in 2 Jahren sein muss, sondern wahnsinnig viel hängt ab von der Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Und jetzt denkt man, ja gut, woher soll ich wissen, was da kommt? Aber eben jede wesentliche Information wird heute beim Patentamt angemeldet und diese Patentdatenbanken sind die bestgepflegtesten Datenbanken, seitdem Menschen überhaupt Daten sammeln. Die sind weltweit standardisiert. Und insofern kann man da Analysen fahren und kann sehr genau sehen, was für Pipelines da jetzt liegen und die kann man dann auswerten. Und wir haben das genutzt, um dieses Problem zu lösen der Nachhaltigkeitsratings, die ja bis jetzt eher so marketinggetrieben sind und so geschätzt auf geschätzten Werten basieren. Und wir haben einfach gesagt, wir wählen aus jeder Branche die Unternehmen aus, die die beste Innovationspipeline haben, bezogen auf die Nachhaltigkeitsziele, wie zum Beispiel Recycling oder Energiespeicherung, diese ganzen Themen, die da kritisch sind.
Lass uns da mal drauf schauen, weil wir wissen ja, ESG war ja extrem gehypt, ist dann aber ganz böse abgestürzt. Was ist denn da jetzt zuletzt passiert? Und vor allem, was ist euer Ergebnis dann?
Also wir haben dann diese Patentdatenbanken dementsprechend genutzt, dass wir einen eigenen Index kreieren oder eine eigene Indexlogik. GTI haben wir die genannt. GTI, weil wir sind halt technologiefreundlich. Und Green Transition Innovators war eigentlich der Name, weil genau das ist es, Transformation. Und die innovativ führenden Unternehmen, die suchen wir heraus. Das gab dann Schwierigkeiten mit der Aufsicht, sodass es jetzt Green Tech Innovators heißt, was Blödsinn ist, weil das ist eben der gesamte Markt, der hier angeschaut wird. Also alle produktiven Branchen haben ja Innovation als Thema. Und dann wird immer aus jeder Nische, Automobilzulieferer oder wie auch immer, werden immer die Unternehmen rausgesucht, die die beste Patentpipeline haben. Und auf die Art und Weise haben wir einen Small-Cap-Index und einen Large-Cap-Index gebaut und X-Trackers hat darauf 2 ETFs aufgelegt, die sind jetzt eben gerade heute 1 Jahr alt geworden. Jetzt ist es so, also wir sind ehrlich gesagt sehr stolz darauf, weil auf die Idee muss man erstmal kommen und die ist ja eigentlich total naheliegend, wenn man sich das mal anschaut.
Das sind auch die besten, gell? Die naheliegenden, die halt keiner macht.
Genau, aber dass dann die ganz großen Player nicht drauf gekommen sind, ist natürlich dann schon interessant. Ja,
Hut ab auf jeden Fall.
So, okay, jetzt ist 1 Jahr vorbei und wenn ich jetzt hier auf dieser Folie mal anschaue, was ist in diesem Jahr passiert und das ist jetzt die alte Welt. Wir betrachten kleine Unternehmen, wie gesagt, da ist es viel spannender als bei großen Unternehmen. Hier, und ich nehme den Markt, einen MSCI World Small Cap ETF hier in lila. Dann sehe ich, okay, der hat halt so und so performt. Und jetzt gibt es 2 größere ESG-ETFs auf World Small Cap, die schon über 1 Jahr am Markt sind, sodass ich die Daten hier vergleichen nehmen kann. Und dann sieht man, die sind beide halt einen Tick schlechter.
Also die alten, herkömmlichen ESG.
Genau, die alte ESG-Welt.
Sozusagen.
Da würde man jetzt sagen, keine Überraschung. ESG macht keine Rüstung, aus Prinzip nicht, macht kein Kohle, macht kein Öl. Alles Dinge, die jetzt super gut gelaufen sind dieses Jahr, also vor allem Rüstung, kann man ihnen nicht vorwerfen, stimmt. Ist eigentlich so zu erwarten. So, und jetzt kommen wir. Und das ist jetzt das Ergebnis in Gold von unserem GTI-ETF. Das heißt, also World Small Cap Green Tech Innovators.
Eine satte Outperformance, das ist ja richtig oben weggezogen.
Wir haben circa 10% Outperformance erwirtschaftet zum Markt. Und da kannst du dir vorstellen, dass das in der Branche jetzt doch ziemliche Aufmerksamkeit...
In einem Jahr, muss man sagen.
Das in ist einem Jahr. Ja, länger gibt es ihn noch nicht. Und natürlich, 1 Jahr ist noch kein langer Zeitraum, bla bla bla. Aber auf jeden Fall trotzdem Es ist ein bemerkenswertes Ergebnis. Also das sind die circa 200 Unternehmen der Industriestaaten, die die beste Innovationspipeline haben, gemäß der Patentdatenbanken in den entscheidenden Themen. Und damit also so eine Outperformance, das ist auf jeden Fall schon mal eine Ansage. Das ist auch deswegen eine Ansage, weil in den historischen Daten, also wir haben ja diesen Index nicht zufällig kreiert, sondern wir haben uns natürlich die historischen Daten angeschaut und in den historischen Daten hat man sehr klar herauslesen können, es macht einen signifikanten Unterschied bei der Gewinnentwicklung der Unternehmen mittelfristig, ob sie heute eine gute Innovationspipeline haben. Und Unternehmensgewinne übersetzen sich ja häufig dann auch in Performance vom Kurs. Und die entsprechenden Rückrechnungen, wo man ja immer wahnsinnig vorsichtig sein muss, haben auch gezeigt, da geht was bei Small Caps. Und das hat sich jetzt hier also wunderbar bestätigt.
Vielleicht ganz kurze Frage nochmal zu Nvidia. Sind solche Unternehmen dann aus deiner Sicht, wenn man sich da auch mal Innovationspipelines anschaut, ist da was oder ist das viel heiße Luft? Oder ist da schon richtig was vorhanden?
Also das ist der Small Cap Index. Wir haben auch einen Large Cap Index, der ist mit einer anderen Zielstellung gekommen. Der Large Cap Index, der hat vor allem das Ziel, sich möglichst ähnlich wie der Markt MSCI World zu verhalten, weil der eher institutioneller anspricht, die das brauchen im Risikomanagement. Auch dieses Ziel hat er vollumfänglich erfüllt. Das heißt, wir haben keine Underperformance, obwohl eben keine Rüstung. Alle anderen ESG-ETFs, die man so zum Vergleich ziehen kann, haben eine Underperformance. Aber was ist Schwergewicht? Nvidia. Weil Nvidia halt eine unglaublich gute Forschungs- und Entwicklungsabteilung hat und die haben nicht nur jetzt den besten Chip. Es ist zum Beispiel, was Energiesparmaßnahmen und auch Recycling-Methoden
spannend.
Sind die sehr, sehr stark, aber da kommen wir vielleicht nachher noch drauf, wenn wir uns mal die Daten genauer anschauen.
Gerne.
Aber wer sich dafür interessiert, was wir da gemacht haben, also vielleicht eine Einschränkung, ja, das ist halt ein Projekt, was wir gemacht haben, aus einer bestimmten Zielstellung heraus. Ja, wir sind jetzt sehr stolz, dass wir es geschafft haben, dass es da ETFs drauf gibt. Das ist auch erst der Anfang. Das wird jetzt eine richtige Indexfamilie werden, so wie bei MSCI auch. Aber es ist jetzt natürlich kein breit gestreutes Portfolio, sondern das sind nur circa 200 Unternehmen. Das sind nur Small- und Mid-Caps aus dieser Perspektive darauf. Also das ist kein Basisinvestment, wenn man sich dafür interessiert, sondern das ist eine tolle Beimischung.
Es ist auch wichtig nochmal, dass, wie du das siehst sozusagen als welches Vehikel.
Ja, genau. Und wer sich da ein bisschen dafür interessiert, wir haben vor ein paar Jahren haben wir ein White Paper dazu geschrieben, grüne Geldanlagen nur für Farbenblinde, wo wir erläutert haben, was das Problem der jetzigen ESG-Ratings ist und was wir anders machen. Mit einem Nachwort von Dagmar Nixdorf, kostenlos zum Runterladen. Da kann man nochmal nachlesen, was wir eigentlich genau gemacht haben.
Den Link findet ihr dann auch unten in der Beschreibung. So. Natürlich.
Aber jetzt vielleicht nochmal kurz Outperformance. Es kann jetzt immer Zufall sein, dass wir halt zufällig gerade in den Branchen stark investiert waren, die geboomt haben. Deswegen vielleicht noch zwei Blicke. Wie war die Aufteilung der Branchen und wie war die Aufteilung der Regionen? Ich fange hier mit den Branchen an. Und das, was man hier sieht, die grünen Balken, heißt, hier sind wir stärker gewichtet als der MSCI World Small Cap. Also es ist immer eine relative Übergewichtung oder Untergewichtung zur Benchmark. Und rot heißt eben Untergewichtung. Und was man jetzt hier sieht, wir sind halt stark übergewichtet in Industrie, Healthcare und beides Branchen, die nicht geboomt haben.
Also Healthcare lief ja gar nicht. Ja. Ein bisschen angezogen jetzt mal, aber davor so. Ging da nichts.
Was ging wirklich ab? Banken, Financials. Da sind wir wesentlich unterinvestiert, weil die unter uns ja auch nicht viel beitragen, innovationstechnisch. Das heißt, man sieht hier eindeutig, das ist nicht eine zufällige Branchenallokation gewesen, die zu dieser Outperformance geführt hat. Und das Gleiche zeigt sich, wenn man sich jetzt die Länderallokation anschaut. Da sieht man, wir sind vor allem in Deutschland investiert. Also übergewichtet Deutschland und Großbritannien und Österreich sind deutlich stärker investiert als der Markt. Unterinvestiert USA und zum Beispiel auch Japan, was gut gelaufen ist. Also auch da sieht man, man kann diese Outperformance nicht dingfest machen an so etwas wie einer Ländergewichtung. Es bleibt nur das Stockpicking. Etwas, wo ich ja immer sage, das geht tendenziell eher nicht. Und wenn es geht, dann nur, wenn ich eine systematische Datenquelle angeben kann, wo ich glaubwürdig verargumentieren kann, dass die eben nicht über den Bloomberg-Ticker läuft. Und ich glaube, dass wir hier auch da so einen Fall identifiziert haben.
Aber es ist ja faszinierend, weil das wäre jetzt, wenn man sich das anschaut, Deutschland, Großbritannien, würde man erstmal sagen, und USA, wo alle sagen, das ist die innovativste Wirtschaft, da spielt die Musik. Japan nicht nur gut gelaufen, sondern ja auch mit tollen Unternehmen, gerade auch was Technologie betrifft. Also es ist ja faszinierend, dass man dann, wenn man quasi die richtigen Unternehmen auswählt, wie du es gerade gesagt hast, dass man selbst, wenn man eigentlich im eher schwierigeren Teich fischt, dann sogar noch eine satte Outperformance hinkriegt. Also hat dich das überrascht jetzt? Oder?
Nein, das hat mich nicht überrascht. Der deutsche Mittelstand ist viel, viel stärker als sein Image. Es ist wirklich fantastisch, was hier passiert. Da sind Unternehmen wie Wacker Chemie zum Beispiel oder auch wie Schaeffler sind Schwergewichte hier.
Schaeffler ist total unterschätzt.
Schaeffler ist extrem stark, was Innovation angeht. Aber das nützt nichts. Die politischen Rahmenbedingungen in Deutschland sind ein Wahnsinn. Und wir sind jetzt überhaupt nicht bullish für den deutschen Markt.
Aber das zeigt ja, was da für Potenzial wäre. Das ist ja das Schlimme eigentlich.
Aber was machen die? Die verlagern halt Produktion jetzt ins Ausland.
Ja.
Also das alles ist kein Feigenblatt dafür, dass wir endlich eine vernünftige Wirtschaftspolitik in Deutschland brauchen. Aber die Substanz wäre da. Es ist wirklich großartig. Also zum Beispiel, wenn man diese Patentdatenbanken auswertet, dann fällt einem eins auf. Natürlich gibt es viele innovative Länder. Aber sehr viele Länder mit viel Innovation haben eine sehr konzentrierte Innovationsmaschine, sage ich mal. Also da gibt es halt wenige Unternehmen, die sehr innovativ sind und in der Breite passiert gar nichts. Wir hier in Deutschland haben eine Kultur, dass praktisch jedes produzierende Unternehmen mit 200 Mitarbeitern hat schon eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung, die was liefert. Und diese Innovation in der Breite, das findet man noch in Österreich, in Norditalien, findet man auch in Japan interessanterweise, das ist ein unglaublich hohes Gut, was uns die Chance gäbe, auch sehr, sehr schnell wieder sehr stark zu werden.
Ja, könnte man fast heulen, wenn man darüber nachdenkt. Also auf der einen Seite macht einen das ja auch stolz und hoffnungsvoll. Auf der anderen Seite tut das richtig weh, dass das Potenzial halt nicht gehoben wird oder nicht freigesetzt wird. Das ist lachendes und weinendes Auge zugleich. Hier noch ein Chart, das war, was du vorher beschrieben hast. Das ist quasi der hier Big Tech Large Cap Index. Da war das Ziel, wenn ich es richtig verstanden habe, ähnliche Performance wie der Markt, aber quasi mit Unternehmen, die was Sinnvolles beitragen zum Thema Nachhaltigkeit.
Ja, genau. Das ist keine Ex-Post, sondern das ist eine Ex-Ante-Formulierung. Sehr viele Investoren sind mehr oder weniger gezwungen, Artikel 8 Fonds nachhaltig zu haben und haben halt schlechte Erfahrungen mit den ESG-Fonds, weil sie permanenten Outperformance liefern.
Werbung. Leute, ihr wisst ja, die Digitalisierung ist eine tolle Sache, aber sie hat so einige Tücken, gerade für uns als Unternehmer. In der digitalen Welt von heute ist Vertrauen keine Option, es ist der Schlüssel zum Wachstum und genau dafür gibt es Venta. Venta ist die führende Trust-Management-Plattform, die Unternehmen mit KI, Automatisierung und kontinuierlicher Überwachung dabei hilft, schnell compliant zu werden und compliant zu bleiben. Ganz egal, ob du ein Startup hast, das sich zum ersten Mal mit SOC 2 oder ISO 27001 beschäftigt oder ob du als größeres Unternehmen Lieferantenrisiken managen musst, Venta macht den ganzen Prozess schneller, einfacher und skalierbarer. Das Coole daran, ihr spart euch nicht nur Zeit und Nerven, sondern auch richtig Geld. Laut einer IDC-Studie sparen Firmen mit Venta im Schnitt über $500.000 pro Jahr und sind dabei dreimal produktiver. Und Sicherheitsfragebögen, die normalerweise ewig dauern, gehen bis zu fünfmal schneller. Bedeutet mehr Abschlüsse, weniger Papierkram. Also ich finde es beeindruckend, wie Venta etwas so Trockenes wie Compliance so einfach macht und dass schon über 10.000 Unternehmen weltweit auf Venta vertrauen. Ja, das sagt doch eigentlich alles. Darunter vor allem richtige Dickschiffe wie Atlassian, Quora oder Chili Piper. Über 10.000 Unternehmen weltweit, also worauf wartest du? Besuche jetzt venta.com/Mario und sichere dir deine kostenlose Demo. Nochmal, vanta.com/Mario.
Sie dürfen aber sich nicht zu weit vom Markt entfernen, wollen also eigentlich eine Marktrendite und das haben wir hier so konstruiert, dass die Zielstellung des Portfolios ein niedriger Tracking-Error ist zum Markt und man sieht, das ist auch gelungen. Ist für den Privatanleger eher ein langweiliges Ziel. Aber wie gesagt, es gibt viele, die müssen Artikel 8 machen, also Nachhaltigkeit und für die ist das ein interessanter ETF. Da wäre meine, also wenn man das nicht gezwungen ist, nachhaltig zu machen, da wäre meine persönliche Meinung, dann eher wirklich ganz marktbreit zu gehen und eben so ein wirklich breit gestreutes Portfolio zu nehmen. Und wenn ich dann so noch ein bisschen Pfeffer im Portfolio haben will, Outperformance anstreben möchte, ja, dann ist natürlich der Small-Cap-Bereich sowieso der interessantere.
Andreas, jetzt fragen sich die Leute, jetzt hast du es ja schon super erklärt, trotzdem vielleicht noch, was ist da noch Spannendes bei diesen alternativen Daten, wie du es genannt hast? Jetzt hast du es ja schon angekündigt, dass wir bei dem Mann nachfragen, der da ganz tief in die Daten reingeht, Lukas von Reuß. Sollen wir da mal nachhorchen, was er noch Interessantes zu erzählen hat?
Lass mir ihn direkt erzählen, ja.
Und da ist er, Lukas von Reuß, Mitgründer und Geschäftsführer von QuantIP, der Herr der Daten sozusagen. Herzlich willkommen.
Ja, dankeschön.
Sehr schön, dass du dabei bist. Andreas hat ja schon einiges verraten. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Erklärung. Diese alternativen Daten, das ist ja sehr spannend. Patente, Innovation, das wissen wir jetzt. Was konkret untersucht ihr da?
Ja, also das Thema Alternative Data ist im Bereich von, sagen wir mal, professionellen Investoren, die mit Algorithmen vor allem, also regelbasiert anlegen, große Hedgefonds, große Asset Manager, die spezielle Datenteams aufgebaut haben, eigentlich das entscheidende Thema seit einigen Jahren, weil wenn alle mit den gleichen Informationen sozusagen arbeiten, wie Fundamentalkennzahlen oder Preisbewegungen, dann ist natürlich irgendwann auch die Möglichkeit, Alpha zu erzielen oder Outperformance zu erzielen mit den gleichen Informationen sehr schwer. Und deswegen gibt es eigentlich nur die andere Variante, wenn ich nicht sozusagen besser auswerten kann mit Algorithmen, weil alle die gleichen Algorithmen irgendwann verwenden oder das Arms Race da sozusagen zu Ende geht, dann bleibt nur noch Alternative Data, also neue, andere Informationsquellen zu nutzen, die bisher noch keiner benutzt oder nur wenige benutzt und die deswegen noch das Potenzial haben, Alpha erzielen zu können mit Indikatoren, die daraus abgeleitet werden. Und ein Bereich, den wir eben abdecken, ist zu versuchen, die Innovationskraft von Firmen einschätzbar zu machen und quantifizierbar zu machen. Und das machen wir für unsere Kunden, indem wir globale Patentdatenbanken so aufbereiten, dass sie eben für die Anwendung für regelbasierte quantitative Investmentprozesse gut nutzbar sind.
Und da zapft ihr sozusagen wie kann man sich das vorstellen, vom Patentamt einfach an, was da hinterlegt ist, oder wie kann man sich das vorstellen?
Naja, die Patentdatenbanken sind erstmal öffentlich, also das ist kein Geheimnis, was da drin ist. Sie sind nur nicht so leicht statistisch auszuwerten, da müssen wir einfach auf der Datenseite ein paar Schritte machen. Und die tun wir für unsere Kunden, damit die nicht alle einzeln machen müssen, machen wir das sozusagen für alle und die schaffen da den Mehrwert. Und was wir da vor allem darauf Wert legen, ist eben die Daten qualitativ anzureichern mit den Informationen, wer eigentlich die Mutterfirma derjenigen Firma ist, die da gerade ein Patent angemeldet hat. Also okay. Das Entscheidende ist, dass eben größere börsennotierte Firmen meist mehrere hundert Tochterfirmen haben, die Patente anmelden und wir dafür sorgen, dass alle Daten richtig erfasst werden und dann auf die Aktie, auf die es am Ende ankommt, auch richtig sogenannt gemappt werden, wie das heißt. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil, den wir machen, ist ein proprietärer Qualitätsindikator, den wir entwickelt haben hier. Der basiert auf im Endeffekt den Qualitätsindikatoren für Patente oder Innovationen, die schon in der akademischen Literatur sehr lange benutzt werden. Und wir haben darüber nur ein Machine Learning Modell entwickelt, das diese Indikatoren prognostiziert, anstatt darauf zu warten, bis sie tatsächlich kommen. Und das macht es dann natürlich für unsere Kunden besonders spannend, weil an der Börse zählt eben die Information so früh wie möglich zu haben und auch so früh wie möglich zu verarbeiten.
Das Spannende ist, du hast Qualität gerade schon angesprochen. Jetzt ist das ja schwer wahrscheinlich vom Patent dann der Weg zum, wie viel wird umgesetzt, weil jetzt kann ich ja auch theoretisch 100 Patente anmelden und dann denken sich alle, Mensch, der Lochner, der ist ja so innovativ. Wie schafft man diese Transition quasi von angemeldeten Patenten zu wahrer Innovationskraft dann? Was steckt da bei so einer Nvidia oder bei Apple oder sonst was? Was machen die anders oder genau. Was lest ihr da raus?
Ja, also es gibt natürlich immer wieder Fälle, in denen Firmen spektakulär dabei scheitern, ihre Innovationskraft, gemessen zum Beispiel an einem guten Patent-Output, umzusetzen in neue Produkte oder bessere Produkte und damit dann auch Umsatzsteigerungen, Gewinnsteigerungen. Und diese spektakulären Fälle kennt man dann auch. Das ist dann sowas wie Nokia oder Kodak oder andere, die irgendwie große Entwicklungen dann auch verschlafen haben. Aber die erkennt man eben, weil das so selten ist. Also so ein bisschen ein Bias, den man auch hat, weil natürlich nur so spektakuläre Fälle dann alle paar Jahre sozusagen aufpoppen. Die große Mehrheit der Firmen, bei denen ist es eigentlich so, dass ich wenn ich einen sehr guten Innovationsprozess habe, das in der Regel auch ein guter Indikator dafür ist, dass ich Prozesse in der Firma habe, die insgesamt ganz gut sind und dann in der Regel auch es geschafft wird, die Innovationskraft umzusetzen in neue Produkte oder bessere Produkte und damit auch dann tatsächlich Umsatzsteigerungen. Das ist natürlich nicht immer der Fall, aber wir spielen ja hier mit unseren Kunden ein statistisches Spiel. Also wenn wir 5.000, 10.000, 15.000 Unternehmen oder Aktien im Universum haben, dann ist das eben, kann das natürlich nicht jedes Mal funktionieren, aber in der Regel haben wir eben eine höhere Trefferquote als 50%, sonst würden wir mit unseren Kunden nicht so ein erfolgreiches Business haben, ja.
Also es geht dann über die Masse und dann eben einfach über Statistik. Also das ist dann ja auch eine logische Sache. Vielleicht abschließend, gibt es eine Sache bei dieser Auswertung der Daten? Gibt es da was, was dich überrascht hat, fasziniert hat?
Naja, wir machen das jetzt ein paar Jahre. Da gibt es natürlich viele Sachen, die mich faszinieren. Und am meisten fasziniert mich immer noch, dass es viele Leute gibt, die Sachen komplett ignorieren. Und gerade bei vielen Firmen, die sehr offensiv in den Markt kommunizieren, dass sie besonders innovativ sind, stellen wir eigentlich die meisten, sagen wir mal, Fragezeichen auf über die objektiven Abgleich dann mit dem, was tatsächlich passiert. Und da gibt es auch ganz spektakuläre Einzelfälle, anekdotische Evidenz sozusagen. Also ich würde vielleicht mal für die Leute, die da draußen sind und zuhören, immer dann, wenn eine Firma besonders stark kommuniziert, dass sie sehr innovativ ist, würde ich immer so ein bisschen vorsichtig sein, meiner Meinung nach. Also die richtig innovativen Firmen, die machen das einfach und dann sieht man das auch am Ergebnis und die müssen nicht die ganze Zeit drüber reden, sagen wir es mal so.
Das ist ja spannend. Und eine Sache noch, es ist ja eigentlich dann alles auslesbar, oder? Was jetzt zum Beispiel Apple oder Nvidia oder sonst wer quasi als nächstes macht, das ist dann ja für euch keine große Überraschung, oder? Oder gibt es da doch irgendwelche Überraschungen?
Also tatsächlich ist es so, dass die Patentdaten sehr, sehr viel Aufschluss darüber geben, nicht nur wie viel eine Firma innoviert, sondern natürlich auch in welche Richtung. Also die Texte in den Daten sind natürlich auch mit den neuen AI-Methoden auch viel besser auswertbar, als es vielleicht noch vor ein paar Jahren war. Und im Endeffekt ist es so, dass natürlich die Patentdatenbanken jede potenziell kommerziell verwertbare Innovation der Menschheit der letzten 250 Jahre umfassen. Wow. Also wenn ich sozusagen nach Technologien das Ganze aufsplitte, sehe ich im Endeffekt jede Welle an Innovation und industrieller Revolution, die damit einhergeht, von der Dampfmaschine zur Elektrifizierung, jetzt die neuesten Sachen eben bis hin in der Biotechnologie und Machine Learning oder AI.
Und vielleicht abschließend, gibt es da gerade was, wo du sagst, das wird noch völlig unterschätzt oder kann man das so auf den Punkt nicht genau sagen?
Naja, unterschätzt ist immer schwierig, weil natürlich je kleiner sozusagen das Technologiecluster noch ist, desto unbekannter. Und die Daten, die wir haben, sind natürlich sehr, sehr granular im Zweifel. Also die spannendsten Sachen sind wahrscheinlich Sachen, die jetzt noch nicht so richtig gut erkennbar sind und erst sozusagen eine gewisse Größe erreichen müssen, bevor sie dann einen Impact haben. Was man aber sehen kann, ist zum Beispiel, dass sowas wie Quantum Computing tatsächlich ordentlich an Fahrt aufgenommen hat und mittlerweile eine Größenordnung global von den Patentportfolio erreicht hat, die es sehr nahelegen, dass wir hier die ersten tatsächlich jetzt den Durchbruch haben, was die marktreifen Applikationen angeht. Weil man muss sich das so vorstellen, neue Technologien wie Quantum Computing sind sehr lange in der reinen Entwicklungsphase von Universitäten, Forschungsinstituten oder auch den ersten Unternehmen, die Geld reinstecken. Das dauert manchmal Jahre oder manchmal sogar Jahrzehnte. Aber dann sieht man eigentlich auch ganz gut an der Anzahl und auch wer neu anmeldet, ob sozusagen die Unternehmen daran glauben, dass hier bald ein Markt entsteht. Ne? Weil jede neue Patentanmeldung ist ja eigentlich auch eine Investition oder markiert eine Investition über Forschungs- und Entwicklungsausgaben, die in eine gewisse Richtung geht. Und wenn eben 3, 4, 5-mal so viele Firmen und auch neue Patentanmeldungen entstehen im gewissen Feld wie vorher, dann spiegelt es einfach nur die Erwartung wider, dass die Unternehmen denken, dass sich diese Investition auch mehr lohnt als noch vor einem Jahr oder vor zwei. Und insofern ist es auch immer ein ganz guter Indikator, wie die Marktgröße eingeschätzt wird. Und ganz spektakulär ist es natürlich auch bei einem Fall wie KI. eine Technologie, die natürlich jetzt nicht ganz neu ist, aber die seit 3-4 Jahren, auch was die Patentanmeldungen angeht, natürlich durch die Decke geht. Nicht nur, weil die Technologien neu sind, weil es neue Möglichkeiten gibt, sondern eben auch, weil diese neuen Möglichkeiten neue Geschäftsmodelle, Value Creation möglich machen. Und das spiegelt sich dann einfach auch in den Investments wieder, die die Firmen tätigen.
Lukas, sehr spannende Einblicke. Herzlichen Dank dir.
Ist klar, bitteschön.
Und das hättest du nicht gedacht, oder? Dass es solche Datenquellen gibt.
Ja, spannend. Also wirklich, der Begriff hat mich überzeugt. Alternative Daten ist wirklich spannend.
Ja, es gibt eben doch mehr als das, was so die Finanzindustrie immer im Fokus hat.
Spannend. Und dass du hier als der rationale Fels in der Brandung, dass du dann ausgerechnet hier was auftust, wo man dann sozusagen den Markt schlagen kann. Das, glaube ich, hat auch den einen oder anderen überrascht. Aber kommt natürlich immer auf die Herangehensweise drauf an.
Ja, und ich habe jetzt schon dreimal eingeschränkt. Kein Basisinvestment.
Aber eine wichtige Sache noch, was ich auch von dir gelernt habe, jetzt haben wir ja folgendes Problem. Jetzt sehen das Interview ja sicherlich einige. Jetzt hast du ja auch das Thema schon öfter mal besprochen. Das haben eh schon wahrscheinlich ein paar auf dem Schirm, jetzt wahrscheinlich noch mehr. Jetzt wissen wir ja, wenn man eine Anomalie entdeckt oder etwas, was den Markt schlägt, gab es ja früher auch. Wir haben ja so eine Effizienz mittlerweile, das wird ja noch immer effizienter, nicht nur wegen KI, ohnehin schon seit vielen Jahren. Wann, wenn das jetzt dauerhaft funktioniert, wann funktioniert es nicht mehr, weil dann einfach zu viele auf diese Daten setzen? Also das ist ja die entscheidende Frage, oder? Jetzt lasst das noch 2-3 Jahre funktionieren. Wann funktioniert es nicht mehr?
Also dass Innovationskraft über Patentdaten Banken neutral und objektiv messbar ist, das ist inzwischen in der Private Equity und Hedgefondsindustrie komplett angekommen. In der Asset Management Industrie wird es auch ankommen, weil es rein regulatorisch ja eigentlich schon notwendig ist, dass man diese, diese Assets mit berücksichtigt. Es ist eigentlich leichtfertig zu tun, als gäbe es die nicht. Und deswegen ist es nur eine Frage der Zeit, bis das ankommt. Und ja, 2-3 Jahre ist so ein typischer Zyklus, den dann die Finanzindustrie braucht, bis sie wirklich auf den Zug aufspringt. Aber da wäre ich mir ganz sicher, so innovationsgetrieben, wie die Wirtschaft ist und so gut, wie jetzt auch die ersten Ergebnisse sind, die wir damit haben, wird es bald ein Normal sein, diese Daten auch zu verwenden.
Bin ich sehr gespannt. Bin vor allem gespannt dann, wie die Performance weiterläuft. Also ja, Glückwunsch, wirklich. Es ist ja auch eine sinnvolle Sache, die ihr da gemacht habt. Wirklich eine smarte, sinnvolle Sache und ja, Glückwunsch. Toll. Also wirklich ja, macht Spaß, da auch zuzuhören. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Leute, gerne einen Daumen nach oben dalassen. Unser Live-Webinar mit Dr. Andreas Beck am 8. Dezember, 18 Uhr. Da könnt ihr gratis dabei sein. Und auch hier zum E-Book, das ihr ja schon vor einigen Jahren veröffentlicht habt. Das findet ihr alles, die Links unten in der Beschreibung. Andreas, vielleicht abschließend noch, jetzt hat das Jahr nicht mehr so viele Wochen, hast du noch was würdest du den Zuschauern noch mitgeben, sozusagen, für den Rest des Jahres und vielleicht auch schon mit Blick auf 2026?
Also man hat sich aber wahnsinnig viel geärgert dieses Jahr, oder? Wenn man wirtschaftspolitisch unterwegs ist, aber die Performance war gut. Insofern, am Ende wird das meistens ja nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und man kann auch positiv wieder das nächste Jahr gehen. Also ich bin natürlich wahnsinnig gespannt, wie es bei uns weitergeht in Deutschland. Es gibt so viele Indikatoren, die zeigen, so geht's nicht weiter. Also zum Beispiel die Energiepreise, die jetzt halt 3 Jahre subventioniert werden. Ja, und jetzt? Was soll das? Wir haben kein Konzept, wie wir da wieder konkurrenzfähig werden sollen. Das weiß jeder inzwischen. Das weiß auch die Presse inzwischen. Also ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr neugierig aufs nächste Jahr und ich erwarte mir viel Veränderung.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Andreas, herzlichen Dank dir. War wie immer ein Vergnügen und danke euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus. Und wenn du solche Hochkaräter nicht mehr verpassen willst, dann Kanal unbedingt abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked.
Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion. It's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.